Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge hier auf Mordgeschwafel, dem True Crime Podcast, der versucht, wirklich alle Ecken der menschlichen Abgründe zu beleuchten. Hier spricht wie immer euer Podcast-Host Odina und vorab möchte ich mich bei euch herzlich für die ganzen positiven Resonanzen bedanken. Es ist richtig schön mitzubekommen, dass dieser Podcast immer und immer mehr Menschen erreicht, dass unsere Community immer mehr wächst und immer mehr Leute anfangen, diesen Podcast zu hören oder auch aktiv Folgen zu kommentieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir für diese Folge mal etwas anderes herausgesucht habe. Heute reden wir nicht nur über abscheuliche Taten mit abscheulichen Folgen, sondern ich habe tatsächlich einen inspirierenden Fall herausgesucht. Dieser Fall ist eine Überlebensgeschichte. Es ist die Geschichte von Jacy Lee Duggett, welche im zarten Alter von 11 Jahren entführt worden ist und sich alleine wieder in die Freiheit kämpfte. Und ich finde, dass ihre Geschichte auch nochmal einen ganz anderen Hoffnungsschimmer auf aktuelle Vermisstenfälle wirft. Ich finde, dass man noch mehr Hoffnung hat, dass auch Personen, die heute vermisst werden, bald vielleicht wieder lebendig nach Hause kehren können. Und dieser Fall hat mich auch wirklich sehr berührt. Und auch würde ich euch an dieser Stelle empfehlen, euch vielleicht Jacy Lees Buch zu dem Fall durchzulesen, denn keiner kann ihre Geschichte so gut erzählen wie Jacy natürlich selbst. Ihr Buch wurde veröffentlicht unter dem Titel Freedom, My Book of Firsts unter ihrem normalen Namen Jacy Duggett. Und das hier ist Jacys Geschichte. Zum Zeitpunkt ihrer Entführung war sie gerade mal 11 Jahre alt. Es war der 10. Juni 1991 in South Lake Tahoe, einem ruhigen, schönen Örtchen in Kalifornien. Jacy lebt dort mit ihrer Kernfamilie, bestehend aus ihrem Stiefvater Carl, ihrer Mutter Terry und ihrer kleinen Schwester Shauna. Gemeinsam ist die kleine Familie gerade mal vor 9 Monaten nach South Lake Tahoe umgezogen, eben weil sie dachten, dass es dort sicherer sei. Zuvor haben sie im Orange County gewohnt. Es war ein Tag wie jeder andere. Jacy, die gerade in die 5. Klasse ging, machte sich morgens alleine auf den Weg zur Bushaltestelle. Es war ein warmer und sonniger Tag. Jacy musste, um die Bushaltestelle zu erreichen, immer einen Berg hinaufgehen. Als sie den Berg gerade zur Hälfte erreichte, hielt ein Auto direkt neben ihr. Hinterm Steuer sitzt ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Was Jacy nicht weiß, ist, dass hinter dem Steuer im Auto ein Sexualstraftäter sitzt, welcher bereits sich eine Entführung hat zu Schulden kommen lassen. Neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt seine Ehefrau. Heute kennen wir die beiden Personen unter dem Namen Philip Garrido und Nancy Garrido. An diesem Tag waren die beiden in dem Auto unterwegs. Sie hatten einen Plan, einen perfiden, grausamen Plan. Nancy wollte ihrem Mann ein Mädchen schenken. An jenem Tag haben sie sich Jacy ausgesucht. Jacy, die dachte, dass die beiden Personen im Auto sie nur nach dem Weg fragen wollten, blieb stehen, sah ins Auto hinein und dann war es auch schon zu spät. Jacys Mutter wird die Situation später wie folgt beschreiben.
There was a car that came down the hill, circled in front of the house, went back up the hill, and when it got to Jace, the car cut off her path, the driver jumped out, grabbed Jacy, and I have not seen her since.
Jacys Mutter sagt hier in etwa, da war ein Auto, was den Berg hinunterfuhr. Es drehte vor unserem Haus, fuhr den Berg wieder hoch und als es Jacy erreichte, schnitt das Auto ihr den Weg ab. Der Fahrer sprang raus, schnappte sich Jacy und ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Wirklich tragisch ist auch, dass die Entführung einen Beobachter hatte, Jacys Stiefvater Carl. Carl hatte die Entführung durch Zufall beobachten können. Er stieg sofort auf sein Fahrrad und versuchte, das Auto zu verfolgen. Und ihr könnt euch sicherlich auch schon denken, warum das nicht allzu viel gebracht hat. Zum einen ist ein Auto natürlich wesentlich schneller als ein Fahrrad. Und das andere, was sehr verheerend gewesen ist, ist, dass das Auto schon so weit entfernt war, dass Carl nicht mehr das Nummernschild lesen konnte. Rückblickend sagt Carl, er wünschte sich, dass er damals seine Schlüssel in der Tasche gehabt hätte. Und damals hat es ihn einfach mitten aus dem Nichts überrumpelt und die waren einfach im Vorteil, da sie ein Auto hatten. Und das, finde ich, ist eigentlich einer der vielen sehr tragisch-traurigen Punkte in diesem Fall, dass Carl mit ansehen musste, wie ihr Mädchen Mädchen entführt worden ist und er konnte überhaupt nichts ausrichten, obwohl er quasi dabei war. Das Auto brachte nun also Jacy in ihr Haus nach Contra Costa County. Das war etwa eine dreistündige Fahrt. Jacy war während der gesamten Fahrzeit bewusstlos. Als sie später wieder zu sich kam, hatte sie absolute Angst. Sie wusste nicht, wo sie war, mit wem sie war und was ihre Entführer für ein Ziel verfolgten. Ihr erster Satz an die Entführer war: Meine Eltern können sich kein Lösegeld leisten. Jacy ging zu dem Zeitpunkt scheinbar noch davon aus, dass ihre Entführung eine reine Geldangelegenheit sei und dass ihre Eltern in Anführungszeichen nur Summe X bezahlen müssten, damit sie wieder nach Hause kommen konnte. Doch dem war leider nicht so. Bereits am ersten Tag wurde Jacy in Handschellen gelegt und spätestens ab diesem Punkt wurde ihr auch bewusst, dass es kein Entkommen gab. Philip, der Mann, zerrte sie unter die Dusche und vergewaltigte sie noch an diesem Tag zum ersten Mal. Dieses Muster sollte sich nun auf einer täglichen Basis wiederholen. Philip redete sich zu dem Zeitpunkt ein, sexsüchtig zu sein und dass diese Krankheit ihn zu dem zwingen würde, was er tat, also dass er sich an einem jungen Mädchen vergriff. Das benutzte er auch immer wieder als Ausrede. Ich kann nichts dafür, das ist doch nur meine Krankheit. Oder ich kann doch nicht anders, meine Krankheit zwingt mich dazu, mit jungen Mädchen zu schlafen. Die Familie Garrido hatte eine Art Garten. Ich sage hier ganz bewusst eine Art Garten, da dieser Garten eher aussah wie eine kleine Müllheide. Also dort lag extrem viel Gerümpel herum. Alles war irgendwie kaputt und dreckig. Planen und Hütten prägten das Bild. Und da stand auch noch ein leerer Swimmingpool, welcher schon etliche Blätter in sich aufgefangen hat, und ein Trampolin, auf welchem ein einzelner Teddybär lag. In dem Garten stand auch noch eine kleine gelbe Rutsche aus Plastik, daneben Schaukeln. Und abgezäunt von Planen war in diesem Garten auch noch eine Toilette und eben jene Dusche. Was Jacy nicht wusste, ist, dass sie dort schon ganz bald ihr neues Zuhause finden sollte. Nach der Vergewaltigung legten ihre Entführer eine Decke um Jacy und führten sie in den Garten zu einem maroden Schuppen. Dieser Schuppen wurde dann ihr neues Versteck. Von außen betrachtet wirkt es vielleicht so, als könnte man in dem maroden, blechernen Ungetüm gut auf sich aufmerksam machen. Allerdings war der Schuppen schalldicht. Und um Jacy auch noch andere mögliche Fluchtpläne auszutreiben, erzählten die Garridos ihr, sie hätten gefährliche Hunde im Garten frei rumlaufen. Und wenn Jacy auch nur versuchen würde zu fliehen, dann würden die Hunde sie jagen und töten. Die Hunde gab es natürlich nie. Aber wir müssen uns in Erinnerung rufen, Jacy war ein 11-jähriges Mädchen. Sie war ganz alleine gefangen, mehrere hunderte Kilometer von ihrem Heimatort entfernt und ja, komplett gebrochen zu dem Zeitpunkt. Jacy sollte nun Philips Sexsklavin werden. Philips sagte ihr immer wieder, dass sie dadurch andere kleine Mädchen retten würde, eben weil er sich an ihrem Körper vergriff und nicht an den von anderen. Und das ist einer der vielen Punkte, wo man merkt, wie sehr Philip ihr ins Gewissen geredet hatte bzw. versucht hat, sie zu manipulieren, indem er ihr sagte, ja, du tust etwas Gutes und du rettest andere. Lässt er es so darstellen, als würde Jacy eine unabdingbare, wichtige Aufgabe übernehmen. Und das ist es nicht. Weder unabdingbar noch wichtig. Und das ist ganz schön furchtbar, denn indem er ihr sagte, du machst etwas Gutes, hat es sie vielleicht dazu verleitet, es mehr hinzunehmen und sich weniger gegen die schlimmen Handlungen zu wehren. Und wenn Jacy dann mal nicht von Philip missbraucht worden ist, dann war sie ganz alleine in dem großen Schuppen. In diesem großen Schuppen war nichts außer einem einzelnen kleinen Eimerchen. Dieser sollte ein ganzes Badezimmer ersetzen. Jacy fühlte sich immer sehr einsam und hilflos. Diese Einsamkeit sollte nur dann durchbrochen werden, wenn sie entweder vergewaltigt worden ist oder sich Philip und seine Frau dazu erbarmten, ihr etwas Essen zu bringen. Fast immer Fastfood. Und ich finde, hier muss man auch wieder aufhorchen. Wir haben ja schon eben über das Thema Manipulation gesprochen. Kindern bzw. Entführungsopfern Fastfood zu geben, ist nämlich eine gängige Methode dafür zu sorgen, dass diese sich wohlfühlten bzw. anfangen, einem zu vertrauen. Also in indem Philipp ihr Fastfood gab, hatte er unter anderem wohl mit das Ziel gehabt, dass sie ihn als eine Art Beschützer und Vertrauten ansieht, als jemanden, welcher ihr etwas Tolles gibt, was man sonst vielleicht zu Hause nicht so gekannt hat, dass es immer nur Fastfood gibt. Und in dem Alter ist ja der Gedanke, jeden Tag McDonald's, vielleicht ein ganz, ganz schöner Gedanke. Ansonsten hatte Jacy keinerlei soziale Kontakte und auch sonst keine Form der Unterhaltung, bis Philipp irgendwann ihr einen Fernseher bereitstellte. Jacy durfte alles gucken, außer die Nachrichten. Philipp hatte nämlich Angst gehabt, beziehungsweise wollte verhindern, dass Jacy Material über ihr eigenes verschwenden sehen würde. Das ist ja auch ganz schön plausibel. Philipp dachte ja, dass er ihr die Motivation zur Flucht geraubt hatte. Dadurch, dass er ihr sagte, die Wände sind schalldicht, dadurch, dass er sagte, wir haben bissige Hunde und die werden dich töten, und dadurch, dass er ihr sagte, dass sie eine wichtige Aufgabe erfüllen würde. Dadurch, dass Jacy nicht das Material über eigenes Verschwinden sehen durfte und konnte, wusste sie auch nicht, was bereits kurz nach ihrer Entführung in ihrem Heimatort geschah. So wusste Jacy zum Beispiel nicht, dass Carl, welcher ja ihre Entführung beobachten konnte, sofort danach 911 wählte und noch in derselben Stunde die PolizistInnen bei Carl und Terry eintrafen. Die PolizistInnen durchsuchten nun die gesamte Nachbarschaft nach dem Auto der Entführer ab. Carl konnte ja eine detaillierte Beschreibung des Wagens abgeben, dieser war in zwei Grautönen gehalten. Viele NachbarInnen wurden auch mit eingebunden, eine Zeichnung des Autos wurde verbreitet, dazu auch noch ein Phantombild von Nancy Garrido und ein Foto von Jacy. Ihre Mutter Terry gab zu dem Zeitpunkt auch wirklich alles, um sie zu finden. Ihr müsst wissen, dass Terry auch eine extrem enge Bindung zu ihrer Tochter hatte. Sie verbrachten super viel Zeit miteinander, sie spielten und sangen viel, sie beteten gemeinsam und hatten einfach eine total schöne Mutter-Tochter-Bindung gehabt. Und eben weil ihre Mutter Terry alles daran setzte, Jacy wieder lebend aufzufinden, kündigten sogar einige Freundinnen von Terry ihren Job, um noch mehr bei der Suche nach Jacy helfen zu können. Und ich finde, das ist eine so große und schöne Geste bzw. Aufopferung zu sagen, okay, ich werde jetzt meine Arbeit für dich kündigen, um dir zu helfen, dass deine Tochter wieder nach Hause holen kannst. Und das war einer der vielen, vielen schönen Punkte in der Suche nach Jacy. Der Zusammenhalt war wirklich unglaublich und unglaublich war auch, wie viele freiwillige HelferInnen sich bei der Suche beteiligten. Im gesamten Land wurden Dutzende Flyer verteilt und einige Flyer wurden sogar an hohe Firmen übergeben, damit sie eben so viele Menschen wie nur möglich erreichen konnten. Und da Jacy auch die Farbe Pink so sehr liebte und an dem Tag ihres Verschwindens auch ein pinkfarbenes Outfit trug, bastelten viele pinkfarbene Schleifen und hingen diese im gesamten Bezirk auf, um permanent auf Jacys Verschwinden aufmerksam zu machen. Also man merkt auch schon hier, die Suchaktion sollte gigantisch werden und Terry gründete auch eine Gruppe namens Jacy's Hope, also so etwas wie Jacy's Hoffnung. Und diese Gruppe leitete dann die ganzen Freiwilligen an. Was auch sehr interessant ist, ist, dass Jacys Mutter einen Song aufnahm namens Jacy Lee. Diesen Song verkauften sie als Kassette und diesen Song produzierte sie in der Hoffnung, dass natürlich in erster Linie ihr Kind Jacy das Lied hören würde und eben auch die Entführer von ihr. Das Lied wurde dann in Kassettenform an sämtliche Radiosender in Nord-Nevada überspielt. Anderthalb Monate später, nach Jacys Entführung, brachte Philipp Jacy in einen größeren Raum. Jacy hatte riesige Angst und wusste nicht, was dieser Mann mit ihr vorhatte. Sie war jetzt ja schon anderthalb Monate lang gefangen und unabhängig davon, dass anderthalb Monate so oder so eine ganz schön lange Zeit sein können, fühlt es sich natürlich umso länger an, wenn man eingesperrt in einem Schuppen fernab von zu Hause bei einem verrückten Mann lebt. Verrückt sage ich an dieser Stelle, weil eben diverse psychische Krankheiten im Nachhinein nachgewiesen werden konnten. Philipp glaubte zu dem Zeitpunkt an Engel und viele weitere, eher merkwürdigere Religionen. Er hörte auch Stimmen aus Wänden. Er war häufig auf Drogen und zog dann im Drogenrausch Jacy verschiedene Outfits an, um sie dann in diesen zu vergewaltigen. Nur damit er hinterher weinen konnte und sich dann entschuldigte. Und er könne ja gar nichts dafür und Gott würde ihn dazu zwingen. Und Philipp lebte damals sozusagen in seiner kleinen Welt und schuf sich sein Selbstbild immer so, wie es ihm vielleicht weniger Schuldgefühle bringen würde. Also zum einen, er kann nichts dafür, weil Gott würde ihn zwingen und er kann auch nichts dafür, denn er ist ja krank und er kann auch nichts dafür, denn er muss das tun, um andere zu schützen und lauter so Sachen. Also hat wirklich abstruse Gründe, die rational betrachten auch gar keinen Sinn machen, hat er sich irgendwie zurechtgebogen, um seine Taten zu rechtfertigen. Das Perfide ist auch, dass Nancy Garrido, also Philips Frau, auch häufig zu JC hinkam, um sich dafür zu entschuldigen, was ihr widerfahren ist. Und das finde ich mal so formuliert ziemlich ekelhaft. Also, dass Nancy dann da hinkommt und dann sagt, ja, es tut mir so leid, dass er dich vergewaltigt und ich möchte das gar nicht. Das finde ich insofern ekelhaft, eben weil Nancy der Strippenzieher hinter all dem ist. Sie hat gesagt, hey, ich möchte ein Mädchen entführen und das meinem Mann schenken, damit er dieses vergewaltigen kann. Und ich finde, nachdem sie diesen Gedanken gehegt hat, nachdem sie deswegen eine Entführung veranlasst hat, nachdem sie es zulässt, dass ihr Mann jeden Tag ein 11-jähriges Mädchen auf ekelhafteste Art und Weise vergewaltigt, kann sie nicht hinkommen und sagen, ja, das tut mir so leid und das möchte ich nicht. Anscheinend hat sie es ja gewollt. Etwas später wird JC dann etwas gestattet, was sie sich vorher nur hätte erträumen können. JC durfte ein Tagebuch haben. Und in diesem Tagebuch hat sie auch so ziemlich jeden Tag in ihrer Gefangenschaft protokolliert. So hatte sie nun zwei Beschäftigungen. Zum einen konnte sie halt eben alles Mögliche in dieses Tagebuch schreiben, Briefe, sie konnte da reinmalen oder halt auch einfach sagen, wie sich so ihr Tag zusammengesetzt hat, wenn man das so formulieren kann. Und zum anderen hatte sie ja auch den Fernseher als kleine Abwechslung gehabt. Hinzu kam auch noch eine weitere Bestechungsmethode. Und zwar bekam JC Lee immer mal wieder kleine Katzen geschenkt. Ihr wurde dann vor allem von Philip gesagt, dass diese Katzen pro Stück $200 gekostet hätten. Und das sagten sie ihr so häufig und auch so eindringlich, eben damit JC dankbar dafür war, dass sie diese Katzen haben durfte. Dabei gab es keinen Grund, dankbar zu sein. Also ganz kurz an dieser Stelle, auch wenn diese Katzen pro Stück $200 gekostet hätten, dann ist es zum einen absolut kein Grund, für irgendwas dankbar zu sein. Und zum anderen konnte sie gar nicht dankbar sein, da ihre Katzen dann auf einmal irgendwie immer auf eine merkwürdige Art und Weise verschwunden sind. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass JC ja in einem Schuppen gefangen war, aus dem es kein Rein und kein Raus gab, es sei denn, jemand würde die Tür aufschließen, kann man sich auch denken, wie die Katzen herauskamen. Philip sammelte sie nämlich irgendwann immer alle ab und brachte sie um. Das fand JC erst viel später heraus. 3. April 1994. JC war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. An diesem Tag saß sie gemeinsam im Haus der Familie Garrido. Sie aßen zusammen Abendbrot und sahen sich dabei etwas im Fernsehen an. Plötzlich wendeten sich Philip und Nancy zu ihr, sahen sie ein wenig komisch an und teilten ihr dann mit, dass sie glaubten, dass JC schwanger sei. Ein absoluter Schock. Und tatsächlich war JC zu dem Zeitpunkt bereits im 4. Monat schwanger. Und das ist eigentlich mit der tragischste Punkt der ganzen Geschichte, dass dieses 13-jährige Mädchen nicht nur bereits seit etwa 2 Jahren gefangen gehalten und massivst misshandelt worden ist, sondern von eben diesem Philip auch noch ein Kind zu erwarten hatte. JC hatte auch niemals Sexualkunderricht wirklich gehabt, weil sie ja auch nur bis in die 5. Klasse gehen konnte. Und daher begriff JC zu dem Zeitpunkt auch gar nicht den Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und dem Bekommen eines Babys. Also sie konnte gar nicht verstehen, wie dieses Kind jetzt quasi in ihren Bauch gekommen ist, noch wie sie damit umzugehen hat. Und natürlich wurde JC auch nicht gewährt, einen Arzt aufzusuchen oder sie durfte ja auch erst gar nicht in ein Krankenhaus gehen. Das bedeutet, sie sollte das Baby einfach in diesem großen Raum gebären, wo sie seit etwa 2 Jahren schon eingesperrt gewesen ist. Unabhängig davon, dass ich persönlich Hausgeburten im Allgemeinen für sehr bedenklich halte, wenn man doch eben die Möglichkeit hat, sich in ein professionelles Umfeld begeben zu können. Und in diesem Kontext ist es insofern noch schlimmer, dass sie weder einen Arzt haben, noch eine sterile Umgebung oder überhaupt das Einverständnis von JC. JC wollte bestimmt nicht im Alter von 13 Jahren ihr erstes Kind gebären. Und auch das ganz bestimmt nicht in einem Schuppen von einem wildfremden Mann, welcher Stimmen aus den Wänden hörte und sie jeden Tag vergewaltigte. Und sie wollte auch bestimmt nicht ihr Baby in diesem großen, schmutzigen Raum gebären. Aber Philip hatte ja einen Plan, das sagte er, denn er würde sich ganz, ganz viele Videos zu Geburten als Vorbereitung ansehen. Also Philip meinte dann, er würde die Rolle des Arztes übernehmen. Und JC musste im Gegenzug sich im Fernsehen sämtliche Sendungen zu Schwangerschaften angucken. Und tut mir leid, aber ganz gleich, wie viele Serien man sich anguckt, welche schwangere Leute beinhalten oder auch meinetwegen Dokumentationen. Es ist etwas ganz, ganz anderes, ob man vorbereitende Kurse besucht und sich mit einem Arzt austauscht, ob man vorab mit einer Hebamme ins Gespräch kommt und so weiter oder sich generell mal damit vertraut macht, was ist überhaupt die natürliche Geburt und in welcher Situation rät man halt eher zum Kaiserschnitt, was ist der Kaiserschnitt, was gibt es da für Narkotika, welche sind dann am besten und was für eine Auswirkung haben überhaupt Betäubungsmittel während der Geburt. Also es ist eine ganz andere Hausnummer, ob man sich Serien im Fernsehen anguckt oder sich auf eine Geburt vernünftig vorbereitet. Zudem muss man sich in Erinnerung rufen, Jacy war immer noch selbst ein Kind. Ein Kind, was ein Kind zu erwarten hatte. Einige Monate später, am 18. August 1994, war Jacy mittlerweile 14 Jahre alt und das war dann auch der Zeitpunkt, als ihre Wehen einsetzten. Zu dem Zeitpunkt war sie ganz alleine in dem großen Raum eingeschlossen und da sie ja auch kein Handy hatte und sonst keinen Weg, sich mitzuteilen, war sie da ganz alleine und ihr einziger Gedanke war so etwas wie, Scheiße, ich werde jetzt alleine das Kind gebären. Während der Geburt kamen dann doch noch Nancy und Philipp rechtzeitig an und Philipp versuchte, mit das Baby aus ihr herauszuholen. Als dann das Baby geboren war Jacy tatsächlich glücklich. Obwohl das Baby ja unter so grausamen Bedingungen erzeugt und auch zur Welt gekommen ist. Und vielleicht klingt das auch für Außenstehende komisch, aber für Jacy war das in dem Moment das absolut Größte und Beste, was ihr hätte passieren können. Sie hatte endlich eine Aufgabe und endlich wieder einen Grund zu leben. Sie war nicht mehr so alleine. Sie hatte jemanden, um den sie sich kümmern konnte. Jemanden, den sie liebte, um den sie sich sorgen konnte. Und jemand, der ihr, ja, Wärme gab und einfach ein schönes Gefühl. Und natürlich war es eine extrem traumatische Situation. Das möchte ich absolut nicht abstreiten oder gar romantisieren. Aber ich persönlich denke, dass das für Jacy in dem Moment ein sehr wichtiger Punkt war, welcher ihr psychisch mehr gut getan hat, vielleicht, als dass es ihr in dem Moment geschadet hat. Dieses Kind sollte tatsächlich nicht Jacys einziges bleiben. Einige Jahre später bekam sie ein weiteres Kind und sie war eine hingebungsvolle Mutter. Sie kümmerte sich so gut es nur eben ging um ihre Kinder und das, obwohl sie immer noch in dieser Hütte eingepfercht lebten. Und Jacy unterrichtete sogar ihre Kinder im Garten. Also sie durften mittlerweile den Garten benutzen und dort hat sie sich so etwas wie eine kleine Schule aufgebaut und unterrichtete dort ihre beiden Kinder. Und das finde ich eben so beachtlich, da Jacy selbst ja nur die Schule bis zur 5. Klasse besucht hatte und Jacy lebte zu dem Zeitpunkt mittlerweile seit mehreren Jahren mit ihren beiden Peinigern in einem Haus, hatte keinerlei Kontakt zur Außenwelt, hat unter grausamen Bedingungen nicht eins, sondern gleich zwei Kinder zur Welt gebracht und hatte ja auch gar keine Perspektive gehabt, dort jemals wieder herauszukommen. Und ich finde es so beachtlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt dennoch sich gesagt hat, okay, mir ist es aber trotzdem wichtig, dass ich meinen Kindern etwas beibringen kann, dass ich ihnen Werte und ja, Lerninhalte vermitteln kann. Und das rechne ich ihr auch ganz hoch an, da es zu dem Zeitpunkt bestimmt noch ganz andere Sorgen gab, als den Kindern etwas Homeschooling-mäßig beizubringen. Doch es blieb leider nicht so schön in ihrer nun kleinen eigenen Familie. Sie wird nun gezwungen, einen anderen Namen anzunehmen. Alicia sollte sie nun genannt werden. Doch das Schlimmste kam erst, denn Nancy, also Philips Frau, sah ja auch natürlich, wie glücklich Jacy war, dass Jacy ihre zwei kleinen Kinder bespielte, mit ihnen eine teilweise wirklich sehr, sehr schöne Zeit hatte, aber auch, dass Philipp sich freute. Dass Philipp sich freute, dass er nun zwei Menschen hatte, welche er wirklich sein eigen nennen konnte. Und das passte Nancy so gar nicht. Sie war extrem eifersüchtig und sie wollte Mutter sein und sie wollte im Mittelpunkt stehen. Und das teilte Nancy auch natürlich ihrem Mann mit. Und daher kam Philipp auch eines Tages zu Jacy und sagte ihr, von jetzt an werden die Mädchen bei Nancy aufwachsen und du bist ihre Schwester und du darfst ihnen nichts anderes erzählen. Und das ist ein sehr furchtbarer und dramatischer Wendepunkt, wie ich finde. Jacy hat nun etwas gehabt, was zwar unter entsetzlichen Bedingungen entstanden ist, was ihr aber dennoch alles bedeutet hat. Ihre Kinder waren für sie in dem Zeitpunkt ihre Welt, ihre Hoffnung und einfach auch ihre Zukunft. Das war ihr Grund, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das war ihr Grund, einfach ja, weiterzumachen, dass sie aufsteht, dass sie sich um etwas kümmert, dass sie sich nicht gehen gelassen hat, obwohl sie absolut jeden Grund dazu hatte, genau das zu tun. Und vielleicht war das auch einer der vielen Gründe, warum Jacy niemals versucht hatte, von Philip und Nancy zu fliehen. Also sie hatte wirklich mehrere Situationen gehabt, wo sie wirklich einfach hätte entkommen können. Ich denke, dass sie das nicht getan hat aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ihre Kinder mehr oder minder von Philip und Nancy gefangen gehalten worden sind, beziehungsweise in Beschlag genommen worden sind. Zum anderen, weil Jacy jegliche Hoffnung und jegliches Vertrauen in die Außenwelt geraubt worden ist. Und zum anderen werden Jacy auch später einige Anzeichen vom Stockholm-Syndrom andiagnostiziert, beziehungsweise einige Menschen vermuten, dass sie auch unter dem Stockholm-Syndrom gelitten hat. Diese Theorie kann ich allerdings weder bestätigen noch halt irgendwie verwerfen. Darum bleiben wir in dieser Folge einfach dabei, dass sie aus mehreren Gründen nicht geflohen ist. Zum einen, weil sie ihre Kinder vielleicht hätte zurücklassen müssen. Und wer weiß, was Philip und Nancy ihren Töchtern angetan hätten, während die Polizei auf dem Weg dorthin ist. Und zum anderen, weil Jacy es nicht anders kannte, weil sie viele, viele Jahre lang dort gefangen war und es einfach nicht anders kannte. Ich möchte trotzdem ganz gerne hier aufzählen, wann sie so die Chance gehabt hätte, dem allen zu entfliehen. Und ich möchte an dieser Stelle dann auch in dem Kontext ganz gerne erzählen, wie so die Behörden in diesem Fall versagt haben. Es gab auch einige Momente in diesem Fall, wo die Behörden buchstäblich in Philips Haus waren und das nicht aus einem privaten Grund, sondern halt wirklich, dass sie ja dort nach etwas suchen sollten, etwas checken sollten. Und dennoch hat niemand jemals Jacy dort entweder entdeckt oder wenn Jacy von jemandem gesehen worden ist, dann war das allen irgendwie egal. Also da wurde nichts groß in Frage gestellt, da wurde nichts ermittelt und daher finde ich auch, dass es ganz tragisch ist, hier zu sehen, wie die Behörden auch versagt haben. Fangen wir mal von einem der ersten Punkte an, wo sie hätte fliehen können. In den 2000ern startete Philip nämlich etwas wie eine Druckerei im Garten und Jacy durfte sogar auch etwas Arbeit davon übernehmen. Das war eigentlich richtig toll für sie. Sie hatte ja dadurch immer mehr Beschäftigung, auch einen kleinen Zugang zur Bildung und hatte einfach etwas, womit sie ihren Tag gestalten konnte. Und jetzt kommt der Punkt, sie durfte sogar Telefonate mit KundInnen führen und hat niemals auf sich und ihren Fall aufmerksam gemacht, obwohl sie etliche Chancen allein durch diese Druckerei bekommen hatte. Sie hatte sogar einen eigenen E-Mail-Account zu dem Zeitpunkt und ein eigenes Telefon. Sie hätte eigentlich nur in einem der vielen Momente, wo sie allein gelassen worden ist, die Nummer ihrer Mutter wählen müssen oder eine E-Mail schreiben müssen. Also es gab wirklich viele Momente, wo sie buchstäblich hätte nur ein paar Zahlen drücken müssen. Und das finde ich eigentlich sehr tragisch, so mitzubekommen. Und das ist einer der Punkte, wo ich Jacy auf keinen Fall verurteilen möchte. Und dennoch kann ich es überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht 911 und oder die Nummer ihrer Mutter gewählt hat oder sonst irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat. Denn ich denke, hätte sie ihr Telefon benutzt, um einer der rettenden Nummern zu wählen, dann wäre sie wahrscheinlich viel, viel früher rausgekommen. Aber darüber möchte ich auch gar nicht weiter ins Detail reden, weil ich nicht möchte, dass es so rüberkommt, als wäre sie selbst an ihrer Situation dran schuld, denn das ist sie definitiv nicht. Irgendwann im Laufe der Jahre wurde Philip wieder polizeilich begutachtet und sein Haus durchsucht. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen hatte, dass PolizistInnen irgendwann sogar in Philips Haus waren, aber nicht in der Lage waren, es richtig zu durchsuchen, beziehungsweise PolizistInnen haben sich nicht mal Philips Garten angeguckt. Und das, obwohl genau das basically in diesem Moment ihre Aufgabe gewesen wäre. Philip war ja polizeilich bekannt. Er war nicht nur als vorregistrierter Sexualstraftäter bereits auffällig geworden, sondern auch noch wegen der Entführung, welche er ja im Jahr 1979 begangen hatte. Das bedeutet, sie haben da einen Sexualstraftäter und polizeilich bekannten Entführer und sie haben in der Nähe einen Vermisstenfall und auffällige Aktivitäten in dem Haus und sie haben es nicht mal hinbekommen, sich einfach nur den Garten anzusehen. Und das, finde ich, ist eigentlich mit das größte Versagen, was hätte passieren können auf polizeilicher Stelle. Ein weiterer Punkt, wo man etwas hätte machen machen können, war im April 1992. Da war JC gerade gemeinsam mit Philipp an einer Tankstelle und ein Mann sah sie aus einiger Entfernung, wie JC an der Wand ein Bild von sich selbst fixierte. Dort hing noch ein altes Foto von ihr von früher, ein Vermisstenplakat. Und als der Mann dann so sah, wie diese Frau krankhaft dieses Bild fixierte, hat er ein ganz komisches Gefühl gehabt und sofort 911 gewählt. Und ich finde, dass das ein total riesiger Schritt ist und ich respektiere diese Person auch sehr dafür, dass sie sich direkt an die Polizei gewandt hat. Es gibt so, so viele Situationen, wo Menschen dem Bystander-Effekt verfallen und ich finde es so, so tragisch mitzubekommen, wie Leute auf öffentlicher Straße von einer einzelnen Person angegangen und verprügelt werden können und da stehen teilweise hunderte Menschen drum und machen einen Scheiß. Weder wird an die Polizei gewählt, noch wird da selbst eingegriffen und darum finde ich es so löblich mitzubekommen, dass jemand in Anführungszeichen nur wegen eines Bauchgefühls eben ja die Polizei informiert hat und das finde ich ist auch etwas, worauf man mehr aufmerksam machen muss. Es ist immer besser, etwas zu tun, statt nichts zu tun. Es ist besser, aus einem negativen Bauchgefühl heraus eben die Behörden zu informieren. Es ist immer besser, als einfach nur daneben zu stehen und zuzugucken, wie etwas passiert, was eigentlich nicht passieren dürfte. Aber trotz dieses Notrufes von dem Mann, welcher JC an der Tankstelle beobachtete, wurde von der Polizei nichts getan. Es vergehen weitere Jahre. Wir sind nun im Jahr 2006 und dort wandte sich eine Polizei wegen merkwürdigen Aktivitäten, wie sie es nannte, an die Polizei. Also sie sagte, in dem Garten der Garridos, da passiert etwas und das ist irgendwie nicht normal. Und die Frau sagt an dem Telefon auch, es sieht so aus, als würden Kinder in dem Garten leben und hatte auch noch weitere Details bekannt gegeben, welche wirklich alarmierend sind. Und die Polizei hat schon wieder nichts unternommen. Und das finde ich ist einfach so krass. Also auch wenn Philipp zu dem Zeitpunkt nicht polizeilich bekannt gewesen wäre, hätte man auf jeden Fall nachgucken müssen. Aber eben weil man wusste, dass Philipp doch auch schon mal jemanden entführt hatte und ein Sexualstraftäter ist, finde ich, hätte man sich den Garten mal ansehen müssen. Da ist ein vorregistrierter Entführer und Sexualstraftäter. Eine Person ruft bei der Polizei an und sagt, hey, es sieht so aus, als würden Kinder im Garten leben. Ich finde, ein deutlicheres Warnsignal geht doch nicht. Also wie viele rote Flaggen haben die Polizei Beamten damals gebraucht, um zu realisieren, hey, hier passiert etwas, was nicht passieren dürfte. Und so kam es dazu, dass JC weiterhin mit ihren zwei Töchtern, beziehungsweise mit ihren zwei Schwestern, wie sie sie jetzt ja ansehen sollte, weiterhin in der Gefangenschaft lebte. Bis zum Wendepunkt am 24. August 2009. Denn an diesem 24. August 2009 besuchten JC ihre zwei Töchter, Philip und Nancy, den UCA Berkeley Campus. Das taten sie, damit Philip buchstäblich seine religiösen Wahnvorstellungen hinausschreien konnte. Also er dachte, er sei ein Auserwählter Gottes und dies müsste er der ganzen Welt mitteilen. Zum Glück waren zwei Polizistinnen in der Nähe. Sie beobachteten die kleine Gruppe und hatten direkt ein merkwürdiges Gefühl. Nicht als sie den Mann sahen, der die religiösen Wahnvorstellungen hinauskrakelte, sondern als sie JC und die beiden Kinder sahen. Und obwohl diese nicht auf sich aufmerksam machten, hatten sie einfach diese Intuition, dass dort etwas nicht richtig war, unabhängig von dem Mann, welcher da herumschrie. Und ich finde es an dieser Stelle wirklich löblich, dass obwohl JC zu keinem Zeitpunkt draußen, als sie dort auf dem Campus standen, irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, dass die Polizistinnen dennoch gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt an diesem Bild einfach nicht. Also traten sie näher an Philipp heran und sprachen mit ihm und taten so, als seien sie an seiner Religion interessiert und fragten dann auch im Laufe des Gespräches nach seinem Namen und als sie diesen hatten, konnten sie den natürlich durchs System laufen lassen und wussten nun über seine Vorstrafen Bescheid. Das war natürlich Grund genug, um direkt alle, also Nancy, Jace, ihre zwei Töchter und natürlich vor allem Philipp, auf die Polizeistation zu bringen. Und hier ist wieder Jaceys Verhalten ganz interessant, wie ich finde. Denn sie hat von Beginn an überhaupt nicht kooperiert und sagt die ganze Zeit nur, mein Name ist Alicia und hat sich absolut nicht mitteilen können, beziehungsweise hat sich absolut nicht mitgeteilt. Das war ja wieder einer der vielen Punkte, wo sie einfach nur hätte sagen müssen, nein, mein Name ist nicht Alicia, mein Name ist JC Lee Dürgert. Und die Polizistinnen waren sich auch zu diesem Zeitpunkt quasi zu 100% sicher, dass diese Alicia vor ihnen ein Entführungsopfer war. JC gab dann irgendwann im Gespräch nach und sagte, okay, Ich sage euch meinen echten Namen, aber ich habe Angst, ihn laut zu sagen. Kann ich ein Blatt Papier haben? Also gaben die Polizistinnen ihr eben ein Blatt Papier und einen Stift und die angebliche Alicia schrieb ihren echten Namen auf das Blatt. J.C. Lee Dugger. Sie war 18 Jahre lang in Gefangenschaft und ihre Töchter, welche sie zwangsweise gebären musste, waren mittlerweile 11 und 15 Jahre alt. Die Polizistinnen reagierten sofort. Philip wurde natürlich in sichere Gewahrsam genommen und sie fragten J.C., ob sie jemanden anrufen wollen würde, etwa ihre Mutter. Und J.C. war so irritiert, sie konnte gar nicht glauben, dass sie das durfte. Also sie fragte wirklich mehrfach nach, wirklich das darf ich jetzt, also ich darf meine Mutter anrufen. Und natürlich durfte J.C. das zu dem Zeitpunkt. Das war aber etwas, was sie nie verstanden hatte, beziehungsweise was sie nicht verstanden hat während ihrer Gefangenschaft. Also natürlich hatte sie ein Telefon gehabt, wie ich euch ja bereits angemerkt habe. Aber sie hat einfach nicht das Verständnis dafür. Ich darf jetzt mich wehren. Ich darf jetzt wieder mein eigenes Leben in die Hand nehmen und ich darf zurück nach Hause kehren. Und den Anruf, den sie dann tätigte, der war wirklich sehr, sehr berührend. Es gibt einige Interviewausschnitte von J.C. und ihrer Mutter, wie sie mittlerweile zusammensitzen und über eben diesen Anruf reden. J.C. entschloss sich nämlich dann direkt dazu, ihre Mutter anzurufen. Und ich habe mir das Video dazu angesehen in Teilen, wie sich J.C. und ihre Mutter darüber unterhalten haben, wie sie den Anruf damals wahrgenommen haben, beziehungsweise wie das abgelaufen ist. Und ich finde das wirklich sehr, sehr berührend und möchte euch deswegen auch an dieser Stelle einspielen, was J.C. und ihre Mutter gesagt haben.
The office, the phone rings.
Unbelievable. And then it was disbelief. I thought, no, you're joking. Don't do this to me. This is not funny.
And I remember you shouting.
Oh, yeah.
Found her! My daughter! And I was crying. You know when you're crying and you can't speak? Oh, I just said, come quick. I remember saying, come quick.
And I remember telling you, I'm coming, baby, I'm coming.
Hier erzählt J.C.'s Mutter Terry, dass als sie den erlösenden Anruf erreichte, gerade auf der Arbeit war und sie konnte gar nicht glauben, dass am anderen Ende nach 18 Jahren ihre Tochter war und sie schrie und meinte, nein, das kannst du mir nicht antun. Also sie konnte wirklich nicht glauben, dass da ihre Tochter war und J.C. weinte dann einfach nur. Sie weinte so sehr, dass sie nicht reden konnte und ihre Mutter begriff dann natürlich, wer am anderen Ende der Leitung war, dass es wirklich ihre Tochter ist und rief, ihr habt sie gefunden, meine Tochter. Und J.C. sagte ihr, komm, komm. Und ihre Mutter antwortete dann mit, ich komme, Baby. Und es ist wirklich so, so rührend, sich anzusehen, wie Mutter und Tochter nach 2 Jahrzehnten der Trennung endlich wieder beieinander sitzen, sich im Arm halten können. Und ich kann mir auch erst gar nicht vorstellen, wie dieses Telefonat für die Mutter war. Sie hatte knapp 20 Jahre lang nicht mehr ihre Tochter gesehen. Sie wusste weder, wo sie war, noch ob sie überhaupt noch war, also ob sie überhaupt noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal, nach all der Zeit, wo sie mitten in etwas Alltäglichem war, dass sie dann tatsächlich genau in diesem Moment von ihrer Tochter angerufen worden ist, dass sie nach so, so langer Zeit überhaupt wieder die Stimme ihrer Tochter gehört hat, finde ich so berührend. Und während Terry, also J.C.'s Mutter, sich dann so schnell sie nur konnte zu ihrer Tochter auf die Polizeistation aufmachte, wurden Philip und Nancy natürlich verhaftet. Bei den kommenden Verhandlungen wurde Philip zu 431 Jahren Gefängnis verurteilt. Also er würde ein Leben lang offensichtlich hinter Gittern verbringen. Nancy, also seine Frau, allerdings nur zu 36 Jahren. Und das ist auch ein Punkt, den viele Leute kritisiert haben. Eben weil Nancy in Augen vieler Menschen mindestens genauso schuldig war wie Philip, wenn nicht sogar noch schuldiger. Denn Nancy hatte die Idee, ein Kind zu entführen. Nancy hat an dem Tag gesagt, komm, wir steigen ins Auto und schnappen uns da jemanden weg. Jetzt mal ganz blöd formuliert. Und Nancy war auch diejenige, die meinte, hey, guck mal da das Mädchen. Und Nancy war diejenige, die dann dafür sorgte, dass J.C. tatsächlich in das Auto verfrachtet worden ist. Und darum können es ganz viele Leute nicht glauben, dass sie eben nur 36 Jahre in Haft verbringen muss, also noch zu Lebzeiten wieder hinauskommt. Bei der Urteilsverkündung war auch J.C.'s Mutter anwesend, wohl aber nicht ihre Tochter. Und eben durch Terry ließ dann J.C. Folgendes verkünden. Ich habe mich dazu entschlossen, heute nicht herzukommen, weil ich mich weigere, noch eine Sekunde meines Lebens in deiner Gegenwart zu verschwenden. Ich hasste jede Sekunde, jedes Tages 18 Jahre lang wegen dir, der sexuellen Perversion, die du mir aufgezwungen hast. hast. Das sind auch wieder Worte, wo man merkt, was für eine unfassbare Frau Jacy ist und dass sie nach all der Zeit dennoch über ihrem Peiniger bzw. über ihren Peinigern steht. Dass sie sich so stark und so mutig wirklich als Kind durch diese 2 Jahrzehnte gekämpft hat. Und mittlerweile schreibt Jacy Bücher. Sie redet ganz offen über ihre grausamen Erfahrungen und sie befindet sich auch in Therapie. Und in dieser macht sie sich richtig gut, während sie weiterhin ihre 2 Töchter mit so viel Liebe und Umsicht aufzieht. Und ihr fragt euch vielleicht noch während des Endes dieser Folge, was nun aus den ganzen Ermittlungspatzern geworden ist. Also, wie ihr ja erfahren habt, gab es etliche Momente, wo die Behörden scheinbar ganz bewusst ihre Augen vor den Zuständen in den Haus der Garridos verschlossen haben und wo die Behörden Anrufe erhielten, dass dort etwas nicht stimmt, wo die PolizistInnen teilweise direkt in dem Haus von Philip und Nancy standen und dennoch absolut nichts unternommen haben. Und aufgrund dieser verheerenden Fehler, also aufgrund dieser Fehler, die Jacys frühere Befreiung verhindert haben, hat sich der Staat Kalifornien dazu entschlossen, ihr eine Entschädigung von 20 Millionen US-Dollar zu geben. Und natürlich kann kein Geld der Welt ihr das wieder zurückgeben, was sie an Lebenszeit verloren hat, was mental in ihrem Kopf zerstört worden ist. Und dennoch finde ich es angebracht, dass im Rahmen der Möglichkeiten für sie in irgendeiner Art und Weise etwas bewegt worden ist. Man muss ja auch bedenken, dass Jacy nicht nur Lebenszeit und ganz viele weitere wichtige Sachen verloren hat, sondern ja auch nie eine Lehre abschließen konnte. Sie hat ja nicht mal die 5. Klasse beendet. Und ich finde es nur angemessen, dass ihr nun eben eine wirklich hohe Summe gegeben worden ist, damit sie sich jetzt die Sachen ermöglichen kann, welche sie nie haben könnte. Und darum, es macht natürlich, wie gesagt, absolut nichts wieder gut. Es ist trotzdem absolut furchtbar, was für Versäumnisse von den Seiten der Behörden aus hier in diesem Fall geschehen sind. Und dennoch finde ich es gut, dass sie auch eine finanzielle Entschädigung bekommen hat und dass sie sich nun mit dieser die Sachen leisten kann, welche eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und mit diesen Worten sind wir auch am Ende des heutigen Falls. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, dass ich euch jetzt mal einen etwas anderen Fall aufgearbeitet habe. Wie ihr über das Strafmaß von Philip und Nancy denkt, was ihr von dem Versagen der Behörden haltet und aber auch, was ihr denkt, warum Jacy es nicht geschafft hat, sich vorher aus den Fängen der beiden Personen zu befreien. Eure Gedanken könnt ihr mir wie immer zum Beispiel auf dem Instagram-Account zu diesem Podcast mitteilen. Der Name lautet dort einfach Mordgeschwafel-Podcast. Und ansonsten könnt ihr den Podcast auch immer dadurch unterstützen, wenn ihr ihm folgt, vielleicht mal auf der Instagram-Seite vorbeiguckt, die Beiträge dort kommentiert oder auch eben eine positive Rezension zum Beispiel bei iTunes hinterlasst. Unabhängig davon wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns nächstes Mal.